lieber ein gutes Financial Mindset und schlechte Finanzprodukte als die allerbesten Finanzprodukte, aber ein nicht passendes, destruktives Financial Mindset. Wenn du reich bist, musst du zwangsläufig auch ein Schwein sein. Du willst aber kein Schwein sein, deswegen wirst du dich unbewusst immer wieder selbst sabotieren, dein Vermögen loszuwerden, damit du ein guter Mensch sein kannst.
Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Heute sprechen wir über einen der wichtigsten und gleichzeitig meist unterschätzten Faktoren beim Investieren, nämlich uns selbst. Wenn du also verstehen willst, warum dein größter Risikofaktor nicht der Markt ist, sondern dein eigenes Gehirn, dann bleib dran. Und los geht's mit der heutigen Folge. Und ich glaube, wir haben zu dem Thema schon relativ lange keine Folge mehr aufgenommen. Deswegen lächzt Julian danach, dieses Thema mal wieder aufzugreifen. Und es ist ja bekannterweise eins seiner Lieblingsthemen. Und er ist ja ausgewiesener Experte im Rahmen der Finanzpsychologie. Und Ziel dieser Folge ist, wir wollen darüber sprechen, wie psychologische Denkfehler unsere Finanzentscheidungen beeinflussen und leider Gottes häufig nicht zum Positiven. Und da würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Das Thema klingt ja irgendwie richtig wichtig. Leg doch mal los und erklär uns bitte, was ist denn eigentlich Behavioral Finance? Was ist darunter zu verstehen?
Dieses Wort, was alleine schon, finde ich, schwierig auszusprechen ist, Behavioral Finance, also wenn man so will, Verhaltensfinanzen, beschreibt, dass wir zwar glauben, wir treffen logische Entscheidungen als Anleger, das aber in der Realität gar nicht tun. Warum? Wir sind beeinflusst von unseren Gefühlen, wir machen Denkfehler, wir haben vielleicht bewusste oder vor allen Dingen unbewusste Glaubenssätze und ein Mindset, ein Financial Mindset prägt uns. Und alles das trägt bei unseren Anlageentscheidungen, was dazu führt, dass wir das genaue Gegenteil sind von dem, wo man so in den 90ern, Nullerjahren drüber gesprochen hat, vom Homo economicus, also einem Anleger, der hochrational seine Entscheidung trifft. Das ist einfach nicht der Fall und ich glaube, kann auch jeder, der existiert und sich selbst reflektiert, bestätigen, jawohl, ich bin ein emotionales Wesen, in Klammern, und das ist auch gut so, aber damit stehe ich mir bei Anlageentscheidungen häufiger auch im Weg und ja, lass uns darüber sehr gerne mal in dieser Folge sprechen.
Okay, also wir haben schon ganz zu Beginn gelernt, wir Menschen handeln leider nicht rational, sondern emotional. Gib uns doch da vielleicht gerne mal das eine oder andere Beispiel. Ich bin mir sicher, da ist ja in deinem Alltag als Berater schon mal was im Kopf geblieben, oder?
Ja, ich glaube, die wenigsten Menschen werden das in Frage stellen. Nur die, die von sich behaupten, ich bin besonders kognitiv. Und denen mag ich zurufen, du bist ein kognitiver Mensch, aber eigentlich bist du auch ein emotionales Wesen und du versuchst nur die Entscheidungen, die dein Bauch cool findet, dir hinterher noch kognitiv zu erklären, warum das denn richtig ist. Und da veräppelt man sich dann meistens selbst so ein bisschen. Ich schaue jetzt mal gar nicht, da können wir gleich noch später zukommen, im Bereich Finanzen, also erstmal gar nicht zu sehr in dem Bereich Finanzen, sondern allgemein, dass sich jeder vor Augen nochmal führen kann, ja, wo, wenn ich ganz ehrlich bin, handle ich häufiger mal emotional, auch zu meinem finanziellen Nachteil. Erstes Beispiel, es gibt irgendein Item, was du gerne shoppen möchtest, was du gerade cool findest und dir dann in den Kopf kommt, das muss ich aber wirklich jetzt sofort haben. Was macht man dann meistens? Man geht online, bestellt es und hat dann die hohe Erwartung, am besten ist es heute noch, aber spätestens morgen dann schon bei mir vom Paketboten vor der Haustür. Und jeder Tag, den es dann doch länger dauert, können wir kaum noch erwarten. Das ist ein bisschen so wie auch das Kind, das auf Weihnachten wartet und das kaum ertragen kann, im Advent noch 24 Mal den Adventskalender aufmachen zu müssen. Und dann ist es da und wir sagen, boah, cool, endlich ist mein Leben lebenswert, richtig geil, ich habe jetzt dieses neue Item. Und das bestimmt dann vielleicht auch 2-3 Tage hochemotional unseren Alltag und relativ schnell kommen wir dann aber wieder zurück auf die Normalkurve und merken, naja gut, also so krass hat das neue Item jetzt vielleicht auch mein Leben nicht beeinflusst. Aber solange ich es nicht habe und mir aber vorstelle, wie cool mein Leben damit ist, A, will ich es so schnell wie möglich und B, bin ich auch bereit, emotionale Preise zu bezahlen, wenn es dann irgendwie möglichst schnell zu mir kommt. Und vielleicht nehme ich dann auch den Versandanbieter, der es mir schneller zur Verfügung stellt, aber trotzdem vielleicht einen höheren Preis hat. Und ein zweites Beispiel, jeder von uns ist wahrscheinlich schon mal mindestens einmal auf einem Konzert gewesen und hatte dann da aufgrund der guten Laune und des Wetters vielleicht Durst und ist dann bereit, auch emotionale Preise für einen vielleicht deutlich überteuerten Drink zu bezahlen, wo wir dann, wenn das gleiche Getränk im Supermarkt auch nur die Hälfte davon kosten würde, wir sagen würden, auf gar keinen Fall werde ich so viel Geld für dieses eine Getränk ausgeben. Das heißt, zusammengefasst, unsere kurzfristige Lebenssituation führt dazu, dass wir im Umgang mit Geld emotionale Preise bereit sind zu zahlen. Oder das Maximalbeispiel, stell dir vor, du bist einen Tag in der Wüste unterwegs und hast noch nichts getrunken und da bietet dir jemand eine Flasche Wasser für 50 Euro oder 50 Dollar an. Wenn du unfassbar Durst hast, wirst du wahrscheinlich auch bereit sein, diesen Preis dafür zu bezahlen, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass das signifikant oberhalb des normalen Marktpreises ist.
Ja, da kann ich mich einreihen. Also das habe ich eventuell auch schon mal gemacht.
In deinem Vorleben, okay. Meinst du?
Ja, genau, in meinem Vorleben. Jetzt würde ich das natürlich nie wieder so machen. Aber ist in der Vergangenheit vielleicht schon mal vorgekommen. Okay, warum würdest du denn sagen, ist das Thema wirklich wichtig? Weil man könnte ja meinen, okay, Emotionen haben wir alle, wir können sie eh nicht ausblenden. Warum beeinflusst es offensichtlich unsere finanziellen Entscheidungen so erheblich?
Ich behaupte, dass der Punkt Finanzpsychologie oder halt Behavioral Finance, ich kann es kaum vernünftig aussprechen, zu weit über 90%, vielleicht sogar zu 95% Einfluss hat auf unsere Finanzergebnisse, auf den Aufbau unseres Vermögens, ob das langfristig funktioniert oder nicht. Die allermeisten würden wahrscheinlich sagen, nein, bei mir ist das nicht so. Ich treffe da nur ausschließlich logische Entscheidungen. Das ist aber definitiv nicht so, wenn man wirklich mal ehrlich zu sich ist und ein bisschen in die Metaebene, also von sich herausgeht und von oben auf sich herausschaut. Und wenn man das dann noch lernt, in die Metaebene der Metaebene zu gehen, das nennt man dann Theta-Ebene, also nicht wie Täter, sondern mit T-E-T-A. Das beschreibt, wie, also ich analysiere, wie ich glaube, rational von oben auf mich drauf zu schauen. Also aus welcher Perspektive schaue ich auf mich oben drauf und dann stellen wir alle fest, dass wir das sind. Ich glaube, Frauen fällt das leichter zu behaupten, okay, ich treffe Entscheidungen auch emotional und Männer behaupten dann eher von sich, ich mache das rational. Und das ist dann der größte Fehler, dass wir uns selber versuchen, das auszureden, dass wir davon halt auch nicht betroffen sind. Und ein gutes nachvollziehbares Beispiel dafür ist auch das Thema Glaubenssätze, also Mindset. Wir alle haben irgendwelche Glaubenssätze in uns drin, wie wir denn glauben und davon überzeugt sind, wie die Welt ist, / zu sein hat. Und das ist natürlich auch im Umgang mit Geld so. Wir glauben etwas, was Geld ist, wie Umgang mit Geld sein kann, wie reiche Menschen sind. Und wenn du als Beispiel von deinen Eltern geprägt wurdest, reiche Menschen sind Schweine, das hast du logischerweise dann vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm heute. Und auf der bewussten Ebene hast du vor, deine finanzielle Freiheit aufzubauen, passives Einkommen, großes Vermögen anzuhäufen. Aber unbewusst ist das immer noch in dir drin. Und logischerweise bedeutet das dann, wenn du reich bist, musst du zwangsläufig ja auch ein Schwein sein. Du willst aber kein Schwein sein, deswegen wirst du dich unbewusst immer wieder selbst sabotieren, dein Vermögen loszuwerden, damit du ein guter Mensch sein kannst. Das ist jetzt nur ein Beispiel und davon gibt es super viele. Wenn man so ein bisschen herausfinden will, welche Prägung hat man da vielleicht, das ist ganz sicher Thema für eine ganz andere Folge oder mal persönliches Financial Coaching. Aber wenn man so ein kleines bisschen mal ein Gefühl für bekommen möchte, wo steht man da gerade, dann ganz einfache Einsteigerübung dafür ist zum Beispiel, bitte lieber Zuhörende, sprich mal einen Satz zu Ende. Geld ist, reiche Menschen sind, wenn ich Geld habe, dann bin ich, oder Geld steht für, so einfache Sätze, um mal zu gucken, was passiert da gerade mit mir.
Kannst du die nochmal sagen, bitte?
Das waren jetzt...
Geld ist...
Einfach nur ein paar dahingeworfen. Ich habe davon bestimmt 30, 40. Man kann auch in einer Podcast-Folge jetzt kein Finanzcoaching vornehmen, aber vielleicht mal wirklich nur so ein, zwei.
Naja.
Sprich mal zu Ende. Geld ist oder reiche Menschen sind. Oder wenn ich einen reichen Menschen sehe, dann oder bisschen bildlicher. Wenn ich jemanden in einem Porsche sehe, dann denke ich über den. Einfach als Bild für jemanden, der Geld hat.
Ach, herrlich, ja. Okay. Kurze Frage an dich. Geld ist?
Ach so, ich soll die Frage beantworten?
Ja, bitte.
Eine super positive Kraft und Energie, die einem helfen kann, das Leben noch schöner zu gestalten.
Ja, guck mal, Leute, so hört sich das dann an, wenn man ein Profi auf dem Bereich ist. Gut. Hast du vielleicht auch noch mal eine provokative Behauptung in dem Zusammenhang, was dieses das Behavioral Finance betrifft?
Ja, okay. Dann behaupte ich, das führt dann wahrscheinlich schon ein bisschen zu einer, wie nennt man das? Mir fehlt gerade ein Wort, aber ist nicht schlimm. Also inhaltlich kann ich es trotzdem sagen. Vielleicht kommt das Wort ja gleich nochmal wieder. Wenn du finanziell erfolgreich sein willst, dann behaupte ich, du hast lieber das richtige, in Klammern perfekte, perfekt ist wahrscheinlich nie zu erstreben, aber ein sehr, sehr gutes, ein sehr gutes Financial Mindset, also richtig gute Glaubenssätze, Programmierungen im Umgang mit Geld und aber nur Zugang zu schlechten Finanzprodukten, also mit nicht besonders attraktiven. Und damit wirst du dein Ziel trotzdem erreichen. Also ich behaupte, lieber ein gutes Financial Mindset und schlechte Finanzprodukte als die allerbesten Finanzprodukte, aber ein nicht passendes, destruktives Financial Mindset. Und in ganz vielen Dialogen nehme ich immer wieder wahr, dass Menschen den Fokus vor allen Dingen auf ich brauche nur die richtigen Produkte legen. Ich behaupte, das ist kein bisschen so, weil wenn du damit nicht umgehen kannst, wird das nicht funktionieren. Oder ein bisschen bildlich gesprochen, du bist lieber der beste Koch der Welt und dem steht aber nur ein schlechtes Messer zur Verfügung, als du hast das schärfste, beste Messer der Welt, aber du hast keine Ahnung von Kochen. Also du musst das Werkzeug ja auch nutzen können. Und auch, also ich würde sogar sagen, einen extrem guten Koch zeichnet aus, dass er mit jedem Werkzeug was zaubern kann. Natürlich arbeitet er gerne mit dem geilsten, schärfsten Messer, aber genauso wird er das auch mit dem Schlechten hinbekommen. Und nur der Dümmste behauptet, sein Ergebnis ist schlecht, weil das Werkzeug dafür nicht gut gewesen ist.
Okay, ja, verstehe ich und kommt an. Lass uns aber doch jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Also jetzt haben wir schon mehrfach gesagt, okay, Emotionen beeinflussen unsere finanziellen Entscheidungen und tendenziell nicht zum Positiven. Aber was genau sind denn die verschiedenen Denkfehler, die in der Hinsicht greifen?
Ja, die Themen, die füllen ganze Bücher und wenn man sich damit beschäftigen will, gibt es wirklich super spannende Literatur. Ganz oft mit, okay, stell dir die und die Situation vor, wie würdest du entscheiden? Und hinterher wird aufgelöst und dass man merkt, oh fuck, wie denke ich denn da eigentlich? Und ich glaube schon, dass ich nicht unterdurchschnittlich intelligent bin. Ein paar von diesen Themen, ich habe jetzt gerade mal, wir fallen 1, 2, 3, 4, 5 ein. Lass uns die mal kurz angehen. Das erste Thema, was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, ist das Thema FOMO. Sagt dir das was?
Ja, das sagt mir was. Du, ich bin, also ist genau meine Generation. Ey. Das ist Fear of Missing Out.
Sehr gut. Also bedeutet, ich habe Angst, bei irgendetwas nicht dabei zu sein. Und das betrifft gerade im Bereich Börse, Anlage, Aktien, wenn die ersten Themen nicht nur in den Medien sind, sondern auch von deinen Kumpels besprochen werden, dann entsteht schnell das Gefühl, ja, da muss ich auf jeden Fall auch investiert sein, weil sonst lasse ich ja irgendwas liegen und ich bin nicht dabei und das ist total dumm. Weil meistens diese Themen natürlich dann aufkommen, wenn ein Anlagethema schon extrem gut gelaufen ist. Und dann reinzugehen, wenn vielleicht schon 80-90% von der Rendite gemacht ist, führt dazu, dass ich meistens zu teuer reingehe und dann hinterher, wenn ich merke, das kippt und dreht wieder, mit Verlusten aussteige. Also das ist eins dieser Themen zum Beispiel.
Leuchtet ein.
Also darüber könnte man jetzt auch wieder Tage philosophieren, aber nur mal dahin geworfen, was das, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das ist.
Ja, ja, das leuchtet ein, logisch. Okay, Nummer zwei.
Nummer zwei wird oft als Herding bezeichnet oder aus meiner Sicht der Lemming-Effekt. Wenn erstmal viele in die richtige Richtung laufen, dann glaubt dann hinterher die Masse, ja, der da vorne geht, der wird schon wissen, was er tut, da laufe ich einfach hinterher. Und bei Lemming ist es tatsächlich sogar so, wenn der Erste, die machen so einen richtigen Marsch und wenn der Erste irgendwann mal eine Klippe runterspringt, dann springen einfach alle hinterher, weil sie alle sagen, ja, der vor mir, der wird sicher was bei gedacht haben. So, also das Ausstellen des eigenen Denkens ist eigentlich auch ein sehr teurer Fehler an den Börsen, weil man sollte immer seine eigene Philosophie haben, seine eigene Fantasie, warum etwas funktionieren kann oder warum auch nicht. Aber auf gar keinen Fall sagen ja die anderen, die werden sich schon nicht irren und einfach hinterher. Oder auch, es gibt sogar Anlageprodukte, die werben damit. Wir sind die Größten in Deutschland oder wir verwalten weltweit das meiste Geld oder sowas. Und das zahlt voll auf dieses Herding ein, dass ich einfach meine Verantwortung abgebe und sage, die Masse kann sich nicht irren. Wobei gerade die Masse im Anlagebereich, ich sag mal so, ich wollte nicht die finanziellen Ergebnisse haben von dem Durchschnitt, also von dem, was die meisten erzählen.
Jo, also da war ich noch vor 2 Wochen auch Lemming. Bin ich ja neu in München am Hauptbahnhof angekommen mit dem Zug. Und ich sag mal so, der ist groß Und dann wird er auch noch umgebaut. Und dann dachte ich, gut, wo finde ich hier den Ausgang? Und dann bin ich auch einfach wie ein Lemming hinterhergedackelt. Dachte ich, ja, da vorne wird schon wissen, wo. Okay, aber leuchtet natürlich ein. Vielleicht auch so ein bisschen das Thema Herdentrieb halt einfach, ne?
Also wichtig ist, das ist halt normal. Und man kann daran arbeiten, dass es einen weniger beeinflusst. Aber mir geht es in dieser Folge erstmal nur darum, sich bewusst zu machen, dass das ist. Also aus der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz. Klar, danach kommt dann noch die bewusste Kompetenz und irgendwann die unbewusste Kompetenz. Aber ganz entziehen werden wir uns diesem Effekt nie können. Bloß solange ich mir verkaufe, nö, ich entscheide da rational die Anlageentscheidungen und mich betrifft das nicht. Das ist das Gefährlichste.
Okay, wir sind aber noch lange nicht bei den 5, die du angekündigt hast. Nummer 3.
Nummer 3 sehe ich super oft, wenn jemand ein Depot hat mit Einzeltiteln, also mit Aktien, mit Einzelaktien, wo ich eh sagen würde, bau doch mindestens erstmal die ersten 100, besser die ersten 500.000 Euro in verwalteten Portfolios auf, weil das ein ganz anderes Verhältnis zwischen Renditeaussicht und Risiko hat. Aber sei es drum, so ein ganz klassisches Einzelaktionärsportfolio. Wenn ich mit einem Deutschen spreche, hast du eine Idee, was ich dann da drin sehe meistens in dem Portfolio?
Wenn du mit einem Deutschen sprichst?
Ja, also jemand, der aus Deutschland kommt, ja.
Ja, das habe ich schon verstanden, was ein Deutscher ist. Aber wieso meinst du, die haben besonders deutsche Aktien? Oder warum meinst du gerade ein Deutscher?
Tatsächlich ist das so. Also genau das.
Ach, das ist mir gleich so aufgefallen.
In der Regel, wenn Aktien drin sind, dann sind das meistens deutsche Titel, überproportional zumindest, also mehr Anteil an deutschen Titeln, als die deutsche Wirtschaft insgesamt an der Weltwirtschaft hat. Also der Bereich ist überproportional vertreten. Oder, also meistens, weil wir die kennen, oder es ist auch gerade das Unternehmen, für das man mal gearbeitet hat, oder weil man irgendwie, entweder beruflich, fachlich oder durch ein Hobby, sich mit diesem Unternehmen beschäftigt hat. Keine Ahnung, man ist Angler und dann ist die Goldfisch AG da vertreten, weil man sagt, ja, und die kenne ich und die verkaufen gerade besonders viele, keine Ahnung, blinkende Angeln mit USB-Anschluss und WLAN-Anbindung, was auch immer. Also das ist super selektiv und zufällig, mit welchem Bereich man sich auskennt. Aber weil man sich da auskennt, hat man das dann überproportional im Portfolio, weil man von dem, das kenne ich, sich Sicherheit gibt. Ich kann darauf schließen, dass sich das auch lohnt. Das nennt man Home Bias, ist extrem bekannt als Anlegerfehler. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist in jedem Land so. Weil wenn es danach geht, dass die deutschen Titel überproportional interessant sind, dann müsste das ja in Frankreich und in den Portfolios in den USA auch so sein. Bloß komischerweise sind in Frankreich bei Einzeltiteln französische Titel überbewertet und in den USA amerikanische, weil das halt Märkte sind, die wir dann besser kennen, glauben, besser einschätzen zu können. Und das gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Ist aber tatsächlich objektiv betrachtet, glaube ich, jedem klar, dass das Bullshit ist.
Jo, das ist mir ehrlicherweise noch gar nicht so aufgefallen. Aber vielleicht ein witziges Beispiel. Eine Freundin von mir hat einen neuen Job angefangen in einem deutschen Bauunternehmen und hat das dann ihrem Vater erzählt. Und der erste Satz von ihrem Vater war, ah cool, die sind gut, von denen habe ich Aktien. Und dann dachte ich auch, ah ja, okay, dann kennt ihr euch ja schon. Well, gut, machen wir weiter. Das war Punkt Nummer 3? Punkt Nummer 3, ich glaube, 2 haben wir noch.
Korrekt, Nummer 4 können wir gerne als Anchoring bezeichnen. Das meint, dass wir tendieren zu irgendwelchen, irgendwann mal zufällig bei uns programmierten Connections. Starten wir diesmal mal beim Speziellen, dann geht's ins Allgemeine, also mal falsch rum. Zum Beispiel tendieren bei einigen Finanzprodukten, gerade bei Einzelaktien, Kurse zu runden Werten. Dass man bei 100 hat es noch den Wert, den ich noch cool finde, aber dann steige ich aus oder sowas. Und also man sieht das ganz oft, dass gerade bei sehr runden Werten Kurse drehen, weil dann viele einsteigen oder viele aussteigen. Macht also gar keinen Sinn, sich als Ziel runde Werte zu setzen, sondern ganz im Gegenteil, jede Einzeltitelposition, wenn du welche hast, hast du ja auf jeden Fall immer mit einer Stop-Loss und mit einem Take-Profit. Also du hast auch konkrete Strategien. Und wenn du einen zum Beispiel Stop-Loss hast, dann würdest du es niemals, wenn du Profi bist, auf 100 setzen, sondern wenn der Kurs gerade da drüber ist, sonst wäre es ja kein Stop-Loss, zum Beispiel eher bei 102,35, also bei den Werten, dass du vorher schon dann daraus bist. Und wie kennt man das Anchoring auch aus der Praxis, aus dem Alltag? Wenn du in einen, jetzt hätte ich fast den Namen einer Kette gesagt, in einen Elektronikfachmarkt gehst, wo es verschiedene Bereiche gibt, Toaster, Spülmaschinen, Boxen, Computer, TV-Bereich, dann wirst du feststellen, wenn du von dem einen Bereich in den nächsten wechselst, nehmen wir mal den TV-Bereich, und du vorhast, dir einen neuen Fernseher zu kaufen, dann hast du vielleicht ein Budget im Kopf, 1000 Euro für einen neuen Flachbildschirm. In der Regel steht aber nicht der 1000 Euro Flachbildschirm da, wo du das erste Gerät siehst, sondern da steht das teuerste Gerät mit den meisten Funktionen, sagen wir mal in diesem Fall für 10.000 Euro. Das geht nicht darum, dass du diesen 10.000 Euro Fernseher dann kaufst, aber du wirst auf einen höheren Wert als dein eigentliches gesetztes Budget ist geankert, deswegen Anchoring. Und dann bist du auf einmal bereit, wenn du siehst, oh, ich wollte 1.000 ausgeben, aber ein vernünftiges Gerät kostet ja, ein richtig geiles Gerät kostet ja 10.000. Naja, dann kann ich auch über 2.000 nachdenken. Oder ein anderes Beispiel, wenn du Wein verkaufst und du hast vielleicht von einer Sorte eine Flasche, die kostet 10, eine 15 und eine 20 Euro, dann wirst du die meisten wahrscheinlich von den 15 verkaufen. Wenn du aber die 20er mehr verkaufen willst, musst du einfach nur eine vierte Flasche ins Sortiment zu aufnehmen und die für 50 verkaufen. Dann wird automatisch die 50er dazu sorgen, für sorgen, dass von den 20ern, die vorher die teuerste war und nicht so gut gekauft wurde, dann mehr gekauft werden. Weil keiner Bock hat, so bei einem günstigen, billigen Fusel dann zu kaufen, wenn es auch eine für 50 gibt. Mhm. Es geht also ganz oft bei teuren Angeboten nicht darum, dass die auch wirklich gekauft werden. Es geht nur darum, die günstigeren, nicht die ganz günstigen zu verkaufen, sondern die etwas eher im mittleren Segment.
Mhm. Ja, okay. Leuchtet auch alles, alles total ein. Mir fällt noch ein das Thema Overconfidence, also einfach dieses, das Thema der absoluten Selbstüberschätzung, was wir, glaube ich, aus dem Beratungsalltag auch immer wieder wieder kennen. Also die Annahme, ja, ich schlag den Markt schon, oder was dann auch häufig damit verbunden ist, einfach mit häufigen Trading, was dann häufig zu viel, viel schlechteren Renditeergebnissen führt, als hätte man es einfach mal liegen lassen oder einfach nur nachinvestiert, anstatt immer wieder hin und her gewechselt. Das ist noch ein Thema, was mir auffällt. Oder das Überbewerten von Ereignissen. Also wenn es einen Crash gab, wird er als viel zu oder viel schlimmer wahrgenommen, als er vielleicht tatsächlich war. Oder auch Hochphasen werden besser bewertet, als sie statistisch gesehen eigentlich gewesen sind.
Das sind zwei wichtige und richtig gute Punkte. Zu deinem ersten Aspekt gerne noch ein, zwei Ergänzungen. Dieses Overconfidence, also die Selbstüberschätzung, nenne ich persönlich total gerne das Icarus-Syndrom. Also zu glauben, ich kann noch höher fliegen und irgendwann halt zu nah an die Sonne zu kommen und abzustürzen. Das musste ich irgendwann mal im Lateinunterricht übersetzen. Wahrscheinlich musste das jeder schon mal, der Latein hatte. Das merke ich gerade, je jünger jemand ist, desto höher ist da das Potenzial dazu. Ein Beispiel, du solltest eigentlich keine Anlagen selber aussuchen, wenn du nicht sagen kannst, wie ist dein Positionsgrößenmanagement, was ist dein Risikomanagement, was ist dein Alpha, was ist dein Beta, was ist deine anvisierte Volatilität. Du solltest keinen Einzeltitel haben, wenn du nicht mindestens die Hauptversammlung mitverfolgst, idealerweise sogar aber auch die Quartalsberichte durchliest und mir sagen kannst, bei dem Unternehmen, in das du investierst, was sind denn da die Wettbewerber, was ist die Markttendenz. Also das heißt nicht, dass man das nicht auch kaufen kann, aber die Ergebnisse sind dann oft eher Zufall, als dass die auf unsere richtige Entscheidung zurückzuführen sind. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, als jemand, der es neutral betrachtet, professionell nicht tun sollte, wenn das dann auch dazu führt, dass es funktioniert, dann gibt mir das total Rückenwind, dass ich glaube, ich bin halt der Anleger, der es richtig gut kann. Aber in Wirklichkeit war das einfach nur Zufall, weil der Markt gut für dich gelaufen ist. Und bei diesem Overconfidence führt das immer wieder dazu, dass wir glauben, wenn es nicht funktioniert hat, dann war es der Markt. Und wenn es funktioniert hat, war das meine Kompetenz. Aber genau andersrum sollte man das sehr demütig sehen, wenn meine Einzelanlageentscheidung dazu geführt hat, dass es gut funktioniert hat. Dann darf ich demütig sagen, ja, okay, das war Zufall und der Markt. Und wenn es nicht funktioniert hat, das war dann mein Fehler. Also so rum sollte man das eher betrachten, aber dazu gehört schon eine gewisse Selbstreflexion und Lebenserfahrung. Und ich kann das total verstehen, dass man sagt, ja, ich klicke da selber rum, ist auch cool. Gleichzeitig zeigen super viele Auswertungen und wissenschaftliche Analysen, dass ein selbst zusammengestelltes Portfolio im Vergleich zu professionellen Portfolios im Schnitt eine Minderrenditeerwartung von 3% in Aussicht stellt. Also alle klassisch auch bei Neobrokern geführten Portfolios in der Regel über lange Zeiträume erzielen 2, 3, manchmal sogar 4% weniger Durchschnittsperformance als etwas, was von Profis verwaltet wird, weil die halt ganz viele Aspekte zusätzlich berücksichtigen, von denen die Privatanleger noch nicht mal wissen, dass das auch Berücksichtigung finden darf.
Ja, natürlich, weil man als Privatanleger ja auch in aller Regel nicht vom Fach ist, so das leuchtet schon alles ein. Und bei den Denkfehlern kann sich ja vielleicht jeder mal in die eigene Nase fassen und gucken, welche davon bei einem selber auftreten, wenn nicht sogar alle. Also auch mir sind die nicht ganz unbekannt. So, Okay, jetzt haben wir ganz lange darüber gesprochen, aber ich glaube, es wird Zeit, mal darüber zu sprechen, was sind denn jetzt die konkreten Handlungsempfehlungen? Also was kann der einzelne Anleger besser machen?
Meine Gedanken sind zwei. Erster Tipp, erstmal sehr demütig mit diesem Thema sein. Also zu wissen, dass es das auch gibt und dass es mich beeinflusst. Und je mehr ich von mir behaupte, ja, verstehe ich, dass es bei anderen ist, aber bei mir nicht, desto mehr wird es wahrscheinlich mich auch unbewusst beeinflussen. Und wenn man natürlich mag und sagt, okay, sehe ich diese großen Gefahren und möchte mich vielleicht noch weiter einarbeiten. Es gibt super viele spannende Literatur, um mal zu gucken und Impulse zu bekommen, wo wir überall falsch denken. Wenn ich das vermeiden möchte, dann macht es auch tatsächlich Sinn, Experten an der Hand zu haben, denen ich sage, okay, guck mal, das ist meine Ausgangssituation, da will ich gerne hin. Hilf mir doch bitte, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben von einem professionellen Finanzexperten, der dich begleitet auf dem Weg, deine finanziellen Ziele zu erreichen, ist, dich von den Aktionen abzuhalten, die du höchst emotional treffen wirst. Hochemotional in die falschen Anlagen rein oder hochemotional aus den richtigen Anlagen zum falschen Zeitpunkt raus. Also jemand, der sagt, okay, ich verstehe, warum du es jetzt gerade tun möchtest, bloß ist es nicht besonders clever und widerspricht dem Erreichen deiner langfristigen Ziele. Und das kann man selbst schwierig machen. Warum? Weil viele, mit denen ich im Dialog spreche, sagen, verstehe ich alles, aber diese falschen Handlungen werde ich logischerweise, wenn es soweit ist, nicht tun. Bloß kann man Emotionen nicht antizipieren. Also man kann heute nicht sagen, ja, wenn die Kurse fallen, als ein hochemotionales Beispiel, werde ich total entspannt bleiben. Das kannst du dir zwar vornehmen, aber in der Realität wird es sich vielleicht doch ganz anders darstellen, weil, also auf die Spitze getrieben, warum springen, wenn Kurse fallen, sogar erfahrene Investmentmanager aus dem Fenster? Was ja super krass ist, aber das sind Profis und werden selbst von ihren Emotionen überrascht. Und dann als Anleger, der sehr selten mit zu tun hat, zu behaupten, das wird mich gar nicht cashen, ist dann schwierig. Also das ist so meine Empfehlung, erstmal sich das bewusst machen und überlegen, gibt es vielleicht Instanzen, die mir dann da helfen können, dass ich nicht in die gleichen Fallen reintappe, wenn ich das denn möchte.
Ja, das leuchtet schon ein. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass einfach feste Regeln und Automatismen einfach da noch eine große Hilfe sein können, oder?
Ja, absolut. Also alles, was ich irgendwie kann, sollte ich automatisieren. Einfach deswegen, weil es mein Leben entspannter macht und ich dann mehr Zeit für die coolen Dinge im Leben habe. Und ich auch, wenn ich zum Beispiel Sparpläne automatisiere oder auch bei, hatten wir gerade schon ganz kurz, wenn ich mit einzelnen Titeln agiere und ein Stop-Loss, also ein Exit-Management habe und ein Take-Profit, also ein Gewinnrealisierungsmechanismus, dann muss ich in dem Moment, wo es da ist, auch wenn es eben emotional wird, gar nicht mehr entscheiden, mache ich das jetzt wirklich, was ich mir vorgenommen habe, sondern es wird einfach dann unabhängig von mir, wie ich mich da in dem Moment fühle, ausgeführt. Also ganz klare Empfehlung. Und es geht auch nicht darum, dass das Thema Vermögensaufbau, Handeln, Investieren ein emotionales Erlebnis ist. Solange es das ist, bist du extrem tief im Behavioral Finance und baust dir selber da die Baustellen auf. Wenn du jetzt sagst, ja, aber dann ist es ja langweilig, wenn ich zum Beispiel einen Sparplan automatisiere und nie irgendwie jeden Tag reingucke und hier klicke und da wieder trade. Ja, genau, aber dann machst du das halt einfach als Hobby, weil es darum geht, dass du dieses Erlebnis haben willst, wie du, wenn du in den Freizeitpark gehst. Was machst du ja auch fürs Erlebnis? Bei Vermögensaufbau wird das dann professionell langfristig funktionieren, wenn es, ja, verzeiht den Ausdruck, arschlangweilig ist. Da muss es hinkommen. Und dazu führt natürlich auch, dass ich nicht jeden Tag da reingucke.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Also wie wenn ich einen Baumpflanze und den Samen in die Erde packe, dann gucke ich ja nicht dreimal am Tag, ob da schon was passiert ist, sondern also ich kann eigentlich jahrelang das Ding dann in Ruhe lassen, muss gar nicht hingucken, weil es einfach ein Prozess ist. Wenn ich aber sage, boah, wie geil, ist da vielleicht heute das Blatt schon wieder gewachsen und nach 3 Tagen kann ich schon den ersten Apfel ernten, das passt nicht zu dem, wie es eigentlich nur funktionieren kann.
Okay, also ist jetzt wichtig, wir müssen unsere Emotionen erkennen und sie aber nicht handeln lassen. Wir müssen uns feste Regeln und Automatismen irgendwie aufbauen. Und für alle, für die dies hilft, vielleicht weniger ins Depot gucken. Für alle, für die es egal ist, was die Emotionen betrifft, ja, die dürfen das natürlich weiterhin tun. Gibt sonst noch irgendwas oder ist das die Kernbotschaft, mit der wir unsere Hörer entlassen?
Gibt super viele Dinge, die man dann noch berücksichtigen kann. Also zum Beispiel versuch kein Market Timing, sondern bleib einfach bei langfristigen Anlagehorizonten. Versuch nicht möglichst intelligent zu sein, sondern eher zu wissen, je mehr ich versuche intelligent zu sein, desto mehr Anlagefehler kann ich machen. Denkfehler, Glaubenssätze vielleicht triggern, sondern eher diszipliniert meinem langfristigen Anlageziel treu zu bleiben. Das kann man aber super gerne vielleicht eher persönlichen Austausch das ansprechen. Ich finde, wir haben heute in dieser Folge schon super viel besprochen. Uns ging es darum, erstmal so einen Überblick darüber zu geben und eine gewisse Offenheit zu erzeugen. Und ich würde sagen, das ist eine runde Geschichte. Jeder weiß jetzt, worum es geht, dass es jeden betrifft und dass wir diesem Feind Nummer 1 des erfolgreichen langfristigen Vermögensaufbaus gerne jetzt bewusst in die Augen schauen und dem weniger Energie geben wollen.
Ja, das hast du schön gesagt. Also halten wir fest, dass jeder Anleger irgendwie emotional ist, auch Profis, die leider eingeschlossen. Dass aber Psychologie oft das Fachwissen schlägt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dass gute Systeme, das hast du ja auch in deiner provokativen Behauptung schon so ein bisschen angeteasert, dass gute Systeme viel wichtiger sind als gute Prognosen, in Anführungszeichen. Okay, damit würde ich sagen, schließen wir die Folge, wenn du nicht noch irgendwas hast, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall noch loswerden.
Mir fällt tatsächlich noch ein Beispiel ein, wenn ich darf. Und zwar nehme ich jetzt uns beide selbst mal. Diese Aufnahme von dieser Folge ist die zweite Aufnahme, die wir machen. Warum?
Nein, pst.
Ja, genau. Das darf ich auf gar keinen Fall sagen. Wir sind ja totale Podcast-Profis und haben schon hunderte Folgen mittlerweile produziert. Und trotzdem passiert es mal, dass eine Person von uns einfach ein technisches Equipment vergisst zu aktivieren bei einer Aufnahme. Und wir deswegen das einfach nochmal neu machen müssen. Wir verraten nicht, wer von uns das gewesen ist. Wir sagen auch nicht, welches Detail es gewesen ist. Aber das ist vielleicht auch noch ein Beispiel für, wir sind alles keine perfekte Wesen. Das ist auch gut so. Das sollte auch nicht der Anspruch sein. Nur wir müssen uns nicht verkaufen, dass im Bereich Geldanlage wir da eine Ausnahme haben. Also da sind wir sogar, weil es das Thema Geld betrifft, was ein hochemotionales Thema ist. Weil wenn wir über Geldsummen sprechen, dann sprechen wir nie über den Betrag, sondern immer das Äquivalent, was das emotional für uns im Leben bedeutet. Und deswegen ist es hochemotional und hat dann umso mehr Potenzial, dass wir halt da uns anders verhalten, als es zielführend oder maximal zielführend ist. So, genau. Damit schließe ich jetzt aber gerne wirklich. Oder wir.
Gott, keep growing and stay healthy, especially financially. Ach so, deine armen Lieder.
Und Julian Krüger war auch dabei. Bis zur nächsten Folge. Cool.